Unsere Hoffnung beruht auf Jesus. Halleluja. Der heutige Sonntag ist wieder unser Missionsgottesdienst. Wie ihr schon festgestellt habt, in den letzten Monaten haben wir ja einmal im Monat unseren Missionsgottesdienst. Deshalb ist Thema dieser Predigt auch Mission. Diese Predigt trägt den Titel Cui Vadis. Wohin gehst du? Ihr werdet später herausfinden, warum die Predigt diesen Namen trägt. Wohin gehst du? Wenn wir über Missionare reden, haben wir teilweise unterschiedliche Vorstellungen, welche Ansprüche an Missionare gestellt werden. Sie müssen körperlich fit sein, wüstentauglich, tropentauglich, höhentauglich. Ich habe ein befreundetes Ehepaar, die sind in Peru. Und sie kämpfen immer mit der Höhe. Um unser Alter, sind ein, zwei Jahre noch älter, jedes Mal, wenn sie ankommen, haben sie eine Höhenkrankheit. Brauchen manchmal dann externen Sauerstoff über ein paar Tage, damit sie in die Höhe gewöhnen. Ein Missionar muss mehrere Sprachen können. Also mindestens Englisch. Wenn es geht, noch Französisch. Bei den vielen afrikanischen Ländern wird halt Französisch gesprochen. Ein Missionar kann sich schnell an Kulturen anpassen. Wenn man Hudson Taylor denken. Er kennt ihn, den Hudson Taylor, ein chinesischer Inlandsmissionar. Er hat sich gekleidet wie der Einheimischen, er sah aus wie der Einheimischen, sprach die Sprache der Einheimischen. Ein Missionar muss leidensfähig sein. Durchfall, Malaria, das ist normal in manchen Gebieten. Das kommt häufig. Typhus gab es damals noch und viele andere Krankheiten. Ein Missionar sollte einen Beruf gelernt haben, weil in vielen Ländern kann man nicht einfach so als Missionar arbeiten. Da geht man einer normalen Tätigkeit nach und trifft sich in der privaten Zeit mit Menschen. Ein Missionar sollte ein fundiertes theologisches Wissen haben, also zumindest theologische Grundlagen, damit das Wort den Menschen dort verkünden kann. Er sollte extrovertiert sein, das heißt in der Lage sein, auf Menschen zuzugehen, mit ihnen reden, Kontakt aufzubauen, vielleicht Freundschaften zu bilden. Er sollte in der Lage sein, einen Spenderkreis aufzubauen, der ihn von seinem Heimatland vielleicht mit Spenden unterstützt, weil dort, wo er als Missionar arbeitet, in der Regel sehr wenig Geld verdient. Er sollte in der Lage sein, auch Newsletter zu verfassen und die regelmäßig an die Spender in sein Heimatland zu schicken, damit die wissen, was er tut. Ist das vielleicht der Grund, warum manche Christen sagen, nee, das ist mir zu viel. Diese ganzen Anforderungen kann ich alle unmöglich erfüllen. Ist das vielleicht manchmal der Grund, warum dann Leute sagen, lass die anderen machen. Die anderen können das. Ich habe keine Ahnung, ich kann das alles nicht. Oder gibt es persönliche Einwände vielleicht? Ach nee, wenn ich ins Ausland gehe oder vielleicht in die Nachbarstadt, ich muss meinen Job kündigen. Meine Frau findet bestimmt keinen Job dort. Meine Kinder müssen in die neue Schule und haben keine Freunde. Mein ganzes Lebensumfeld wird sich verändern. Ich kann meinen Hobbys nicht mehr nachgehen. Ich kann mich um meinen kleinen Garten nicht mehr kümmern. Ich kann nicht um einen kleinen Tierzüchterverein gehen. Meine täglichen Spaziergänge, die ich seit Jahren schon habe im Wald, die fallen alle flach. Außerdem habe ich überhaupt keine Zeit. Ich kann niemals gehen, wenn Gott mich senden möchte. Das sind Gründe, die teilweise wahr sind, manchmal aber auch vielleicht Ausreden. Meine Frau war am Sonntag in der Stadt, letzten Sonntag in der Stadt, sie wollte ein bisschen spazieren gehen und sie hatte mir berichtet, was für Tolles sie erlebt hat. Ich möchte einen kurzen Clip zeigen, ein kurzes Video, und zwar waren das Menschen aus unterschiedlichen Ländern der Welt, die sich hier in Stuttgart getroffen haben. Aus Asien, wo kamen sie noch her, Hanna? Du hast mit ihnen geredet. Malaysia und anderen Ländern, die speziell... Litauen auch. Die kamen hierher, um zu missionieren. Und sie haben eine kurze Aufführung gemacht in der Stadt. Kannst du mal abspielen? Yeah. Ja, vielen Dank. Das Erste, was Sie gemacht haben nach der Vorführung, Sie gehen direkt zu den Passanten und fangen mit Ihrem Gespräch an. Das ist ein Beispiel, wie Menschen gesendet werden können. Sie wurden gesandt nach Stuttgart, nach Deutschland, um hier Theateraufführungen zu machen, um das Evangelium zu verkünden. Gestern war ich auch in der Stadt, ich war erstaunt. Tausende von Menschen auf dem Schlossplatz. Welche geniale Möglichkeit, das Evangelium zu verkünden. Auch gestern habe ich viele Jugendliche auf dem Platz gehört, die haben laut Jesus, Jesus gerufen. Ich bin Fahrrad vorbeigefahren, da waren glaube ich auch um die 100 junge Leute. Also ich bin begeistert, meine Frau war auch sehr begeistert. Das war also ein Team, was sich gesammelt hat. Und genauso sammelt sich auch ein weiteres Team, was aus Hongkong extra auch nach Stuttgart zu uns kommt. Und hier in der Gemeinde mitarbeiten wird, auch in anderen Gemeinden mitarbeiten wird. Und diese Leute sind älter. Hier waren junge Leute. Und die jetzt im September, Oktober kommen, das sind 60- bis 70-Jährige. Also man sieht, man ist nie zu jung, man ist nie zu alt. Das Alter ist schon mal kein Argument. Ich zeige euch ein Foto von einer jungen Frau. Kannst du mal das Foto bitte zeigen? Diese Frau hat nicht die Ansprüche eines Missionars erfüllt. Sie war nicht in der Lage dazu, hat man behauptet, und hat sie abgelehnt. Ich lese euch mal kurze Geschichte vor. Als Tochter eines Postboten geboren, arbeitete Lady Aylward von ihrem 14. Lebensjahr an als Hausmädchen, bis sie 1920 durch eine Predigt davon überzeugt wurde, ihr Leben der Verbreitung der christlichen Lehre zu widmen. Durch eine Predigt, so wie heute. Vielleicht werden auch heute einige durch die Predigt überzeugt, vielleicht nach China oder woanders hinzugehen. Sie war überzeugt davon. Aylward bewarb sich als Missionarin bei der China-Inland-Mission, wurde dort aber vorerst zurückgewiesen. Nach 2 Jahren hatte sie genug Geld gespart, selber Geld gespart, um sich die Reise selbst zu finanzieren und brach zu ihrer Reise nach Yangchen in China auf. Der damalige Krieg in der Mandschurei erschwerte die Reise. Sie fand Aufnahme bei einer der wenigen Missionaren in Nordchina, der bereits 74-jährigen Jenny Lawson. Beide betrieben die Herberge zu den 8 Glückseligkeiten für Durchreisende, denen sie abends die Botschaft der Bibel nahebrachten. Nach dem Tod von Lawson wurde Eduard vom Mandarin von Yangcheng die Stelle einer Fußinspektorin angeboten. Ihre Aufgabe war es, das Verbot des traditionellen Füßebinden zu kontrollieren. Diese Stelle ermöglichte es ihr, im ganzen Land herumzureisen und die christliche Lehre in den Dörfern Chinas zu verbreiten. Während des chinesisch-japanischen Kriegs nahm Aylward 1937 Waisenkinder bei sich auf. 1940 floh sie mit über 100 Kindern zu Fuß über die Berge nach Xi'an und brachte sie in ein Lager von Chiang Kai-shek unter. Dann zog sie an die tibetische Grenze und arbeitete in einer Siedlung für Leprakranke. Infolge der Reise und der damit verbundenen Strapazen erkrankte sie an Typhus, wie ich sagte, aber zu Krankheiten bekommen. 1947 musste sie aus gesundheitlichen Gründen nach Großbritannien zurückkehren. Dort in den USA hielt sie in den Folgejahren Vorträge über ihre Erlebnisse. 1957 reiste sie erneut nach Taiwan, gründete ein Waisenhaus und wirkte dort als Missionarin bis zu ihrem Tod am 3. Januar 1970. Ein Beispiel an einer Frau, die nicht diesen ganzen Kriterienkatalog erfüllen konnte, wie ich am Anfang aufgezählt hatte. Trotzdem ging sie. Sie hatte nicht genug Geld, also hat sie Geld gespart. Dann hat sie abgelehnt, also ging sie auf eigene Faust, weil sie den Ruf hatte. Wenn Gott einen beruft, dann wird er auch einen ausstatten mit all dem, was man benötigt. Ein Beispiel von vielen Beispielen. Bevor ich uns jetzt eine Bibelstelle vorlese, möchte ich beten. Herr, so wie du diese Frau durch eine Predigt berufen hast, kannst auch du heute Menschen durch diese Predigt berufen. Diejenigen, die vielleicht die Predigt über MP3 hören, sind auch angesprochen. Wenn Gott dich heute beruft, wenn du den Ruf dazu hast, zu gehen, Gott dich senden möchte, dann tu es. Gott möge dir Mut geben, heute durch die Predigt, im Namen Jesus, Amen. Es sind keine Einzelfälle, die in die Mission gehen. Was verstehen wir unter Mission? Mission ist ja gesandt werden. Wir können in die Nachbarschaft gesandt werden, wir können aber auch in die Nachbarstadt gesandt werden, wir können auch ins Nachbarland gesandt werden oder darüber hinaus. Gott hat keine bestimmten Grenzen, wo er uns hinsendet. Diese Mission, wie wir sie auch von früher kennen, aus den Schwarz-Weiß-Bildern, alte Herren mit Bart und vielleicht so einem Tropenhut, das ist nicht mehr der Missionar heute. Missionare, wie wir eben gesehen haben, das sind junge Leute, die aus verschiedenen Ländern kommen oder Chinesen, die aus Hongkong kommen. Das Bild eines Missionars hat sich verändert. Ich lese euch aber mal vor, woher kommt überhaupt diese Aufforderung, dass wir das tun sollen. In Markus Kapitel 16, 9 bis 14, also Markus 16, 9 bis 14, steht, als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, Jesus, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er 7 Dämonen ausgetrieben hat. Diese ging hin, kündete es denen, die mit ihm gewesen waren. Die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich 2 von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben. Und diese gingen hin und verkündeten es den übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den 11, selbst als sie zu Tisch saßen, und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Geht in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Er hat nicht gesagt, bleibt hier in Jerusalem und erzählt es den Juden, nur denen. Nein, er sagte, geht in alle Welt. Wenn es aber so anspruchsvoll ist, ein Missionar zu sein, wie kann ich denn in alle Welt gehen, fragen manche. Es ist eine falsche Frage. Es kommt nicht darauf an, wer wir sind, was wir können oder was wir wollen. Es kommt darauf an, was Gott will. Und Gott will, dass du gehst, dass ich gehe. Wir alle sind angesprochen. Egal, was für einen Hintergrund du hast, egal, was für eine körperliche Situation du hast, egal, was du gelernt hast, wir alle sind angesprochen, geht in alle Welt. Er hat nicht gesagt, nur du, Hanna, du alleine gehst oder nur du, Chorgis, alleine. Wir alle sind aufgerufen. Jeder einzelne von uns, die wir sitzen oder die MP3 hören, alle sind aufgerufen, das Evangelium zu verkünden, zu gehen in alle Welt. Wenn Gott den Willen hat, dich zu senden, dann wird er dich auch ausstatten mit dem, was du brauchst. So wie die Frau, die ihr eben auf dem Foto gesehen hat. Sie wurde abgelehnt, aber Gott hat sie mit allem versorgt, was sie braucht für ihre Mission, für ihre Aufgabe, für ihren Dienst. Ausreden. Wisst ihr, Mose hatte auch viele Ausreden gehabt, als Gott ihn einen Auftrag gegeben hatte. Mose sagte zum Beispiel, was, wenn mein Volk mir die Geschichte vom brennenden Dornbusch nicht glaubt? Ich habe gar kein Zeichen von Gott für mein Volk. Ich kann gar nicht so gut reden. Nimm doch einen anderen. Das hat er auch gemacht, sein Bruder Aaron, der hat dann für ihn gesprochen, aber Mose kam nicht raus aus der Situation. Wenn Gott dich sendet, dann macht er es auch und wird dich ausstatten und auch vorbereiten. Wenn wir auf Mission sind, dann sind wir nicht immer alleine. Wir sind manchmal auch in Teams unterwegs, so wie wir eben auf dem Video gesehen haben. Ihr seid also nicht die Einzigen. Ihr seid häufig mit anderen Leuten zusammen, die gemeinsam mit euch dienen. Unsere Vorstellungen müssen sich davon ändern. Wisst ihr, wir haben hier in der Gemeinde auch Missionare. Gabi und Marcelo sind aus Brasilien hierher gekommen, in Stuttgart. Oder Mark. Ist Mark hier? Mark ist aus Australien jetzt hier und will hier bleiben mit seiner Frau. Er könnte aber auch genauso mit seiner Frau dort leben, aber er hat sich entschieden, hier zu leben und Gott zu dienen, hier in Stuttgart. Meine Frau arbeitet für ein Missionswerk, ein chinesisches Missionswerk, und missioniert hier in Stuttgart jetzt in diesem Raum unter Chinesen. Sie muss nicht unbedingt nach China jetzt gehen. Hier die Chinesen. Oder Hannah möchte jetzt nach Indien gehen. Für eine kleine Gemeinde wie diese sind da schon ziemlich viele Beispiele. Ihr seht also, das ist kein Seltenheitswert zu missionieren. Die typische West-Ost-Richtung von Deutschland oder von England nach Asien, nach Afrika oder nach Süden, die gibt es nicht mehr. Heute ist das kreuz und quer. Sie kommen aus Brasilien oder aus Australien nach Deutschland, von China nach Deutschland, das ist Hongkong. Es kommen immer mehr Leute nach Deutschland mittlerweile, statt früher umgekehrt. Ist auch sehr interessant. Ich lese gerade ein Buch, das ist auf Englisch, das heißt Planting Missional Churches, also Gründung von missionalen Gemeinden. Das Gründen von Gemeinden ist eine Selbstverständlichkeit. Es gibt viel zu wenig Gemeinden. Aber die Gründung von missionalen Gemeinden, wo das in der DNA der Gemeinde ist, dass das völlig normal ist, dass Menschen gesandt werden. Das ist Anliegen dieses Buches. Ein Pastor aus Kanada sagte einmal, er hat vorne an einen Eingang von der Gemeinde ein Schild angebracht. Und zwar geht hinaus in alle Welt, verkündigt das Evangelium. Sie gehen rein in die Gemeinde, feiern den Gottesdienst, werden zugerüstet, ausgerüstet. Aber wenn sie rausgehen aus der Gemeinde, dann wissen sie, jetzt gehe ich hinaus in alle Welt. Dass sie immer wieder daran erinnert werden, wenn sie das Schild sehen. Also wenn sie in die Gemeinde reingehen, dann werden sie von dem Schild, an das Schild erinnert, geht hinaus in alle Welt. Es ist wichtig, dass wir immer wieder daran erinnert werden. Das ist unsere Aufgabe. Jesus hat nicht gesagt, wenn ihr Zeit und Lust dazu habt, wenn euch danach ist. Nee, nee, das hat er nicht gesagt. Wie begann eigentlich die missionarische Tätigkeit? In der Apostelgeschichte, im Kapitel 8, in den Versen 1 bis 4, Kapitel 8, 1 bis 4, können wir mitlesen. Saulus aber hatte seine Ermordung, dem Stephanus, zugestimmt. Saulus wollte, dass Stephanus ermordet wird. Saulus, wie wir die meisten wissen, ist er der Paulus. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem. Und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Und gottesfürchtige Männer begruben den Stephanus und veranstalteten eine große Trauer um ihn. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, drang überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. Also dieser Paulus war schon ein ziemlich mieser Charakter vorher, bevor er selber Missionar war. Er wollte Leute töten, er brachte sie ins Gefängnis, Frauen, Familien und wollte sie vernichten. Er hat einen Hass gehabt auf die Christen. Das war der Paulus vorher. Aber dadurch, dass sie sich zerstreut hatten, zogen sie umher und verkündeten das Evangelium. Das heißt, diese Verfolgung hatte einen Zweck. Wisst ihr, dieser Saulus war wie jemand, der im Wald ein Feuer austreten wollte. Habt ihr schon mal im Wald ein Feuer gemacht? Hoffentlich nicht, das ist ja verboten. Aber wenn ihr es schnell löschen wollt, was macht ihr dann? Ihr tretet meistens drauf. Schnell mit Füßen ausmachen. Was passiert bei dem Austreten von Feuern? Es entstehen Funken. Die Funken fliegen hoch und fliegen dorthin neben das Feuer, wo vielleicht auch trockener Boden ist und neue Glutnester entstehen, neue Feuer drumherum. So ähnlich kann man sich den Saulus vorstellen. Er verfolgte sie, er wollte sie töten, aber es wurde immer schlimmer. Die haben immer mehr das Evangelium verkündet. Er konnte sie gar nicht aufhalten. Wenn wir verfolgt werden, ich hoffe, dass das nicht passiert, ich glaube, wir hätten wahrscheinlich andere Dinge im Kopf, als erstmal das Wort zu verkünden. Wo komme ich sicher unter? Wo bekomme ich Geld? Wo komme ich einen Job? Wer kümmert sich um mich, um meine Kinder etc.? Ich glaube nicht, dass das alles gelehrte Theologen waren, die geflüchtet sind. Das waren Leute wahrscheinlich, du und ich. Familien, Kranke, Gerechtige, Geflüchtete. Natürlich hatten sie Angst. Natürlich wollten sie ihr Leben retten. Aber sie hatten das Wort verkündet dabei. Das finde ich so genial. In vielen Ländern, wo Verfolgung ist, sind die Menschen sehr mutig und verkünden das Wort trotzdem. Ich lese regelmäßig die Open Doors Nachrichten. Aktuell ist ein Open Doors Nachricht über Frauen in Afghanistan. Die Frauen in Afghanistan, die haben schon ein richtig schweres Leben. Die können nicht mehr zur Universität gehen, zu Schulen gehen, das wird verhindert, geschweige denn evangelisieren. Sie müssen sich verstecken, aber trotzdem tun sie es. In dem Bericht steht, dass manche Frauen mutig sind, das trotzdem tun. Und die Menschen sind hungrig danach, Liebe zu bekommen. Ein Land, was Jahrzehnte durch Kriege verwüstet war, wo sehr viel Zorn, Ärger und Hass war. Sie sehnen sich nach Liebe. Und wenn sie erfahren, dass Jesus Liebe bedeutet, möchten sie Liebe haben. Kehren sich immer mehr Menschen in diesen Ländern. Sei es jetzt in Irak, sei es in Iran, sei es in Afghanistan, da wo Verfolgung ist, bekehren sich sehr viele Menschen. Man könnte natürlich sagen, Verfolgung wollen wir hoffentlich nicht haben, aber diese Verfolgung hatte einen Zweck und auch heute erfüllt sie noch einen Zweck. Ich glaube nicht, dass es Menschen waren, die am Anfang besondere Eigenschaften hatten. Es waren Laienchristen. Sie hatten keine Missionsschule besucht, diese Flüchtlinge. Flüchtlinge im eigenen Land. Es waren einfache Christen. Sie hatten ihre Komfortzone verlassen. Mussten sie sie verlassen. Sie wurden verfolgt weiterhin. Sie mussten sich auch verstecken. Sie mussten vorsichtig sein, dass sie nicht verraten werden. Und mitten in all den Stress haben sie das Wort verkündigt. Jesus sagt, gleich wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Johannes 20, Verse 21. Sendung hat für Gott eine hohe Priorität. Jetzt kann man natürlich noch viel früher gucken ins Alte Testament. Auch dort finden wir etwas Interessantes über Sendung. 1. Mose, das erste Buch Mose, wenn ihr die Bibel aufschlagt, gleich am Anfang, im 1. Mose, Kapitel 12, Verse 1 bis 4. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Vaterland und von deiner Verwandtschaft und aus deines Vaters Hauses in ein Land, das ich dir zeigen will. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Da zog Abraham aus, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, und Lot zog mit ihm. Abraham war aber 75 Jahre alt, als er aus Haran zog. Das Alter wird nochmal extra betont hier. Er war schon ein alter Mann. Trotzdem zog er aus. Er hätte auch sagen können, nee, Gott, auf keinen Fall. Du siehst, ich habe eine riesen Verwandtschaft, ich habe echt einen großen Job zu erfüllen. Ich bin hier wichtig, ich kann nicht gehen. Außerdem habe ich die große Familie. Da kümmert sich meine große Familie. Nee, Gott, da hast du dich geirrt. Da schickst du mal besser einen anderen, doch nicht mich. Nee, denk doch mal drüber nach. Nein. Abraham war gehorsam. Und jetzt kommt's. Ich werde dich an Land schicken, was ich dir zeigen will. Also ich hätte erst mal gesagt, sag mal bitte erst mal, welches Land. Ja? Ich muss mich ja vorbereiten. Wenn du mich nach China schickst, dann muss ich ja die Kultur kennenlernen, die Sprache kennenlernen. Ich muss mehr wissen über das Land. Nee, bei Abraham war das anders. Ich zeig dir schon, wo du hin willst. Wow. Er war alt, er hatte Verantwortung, er hatte eine große Familie, hatte keine Ahnung, wo er hingeht, aber eins hatte er, gehorsam. Wenn Gott sagt zu dir, geh, dann rate ich dir besser, sei gehorsam. Es gibt auch andere Geschichten in der Bibel, wo Menschen nicht gehorsam waren, wie Jona. Jona sollte nach Ninive gehen. Was hat er gemacht? Nee, da gehe ich nicht hin, das kannst du vergessen. Da hat er immer wieder abgelehnt, aber letztendlich war er doch dort. Oder ihr kennt die Geschichte vom Turm, Turmbau zu Babel. Was machte Gott so sauer, als sie den Turm gebaut haben? Der Turm selber? Nicht. Nee. Sie sagten, die den Turm gebaut haben, das macht uns berühmt. wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, sondern der Turm hält uns zusammen. Er wollte sie über die Erde zerstreuen. Und deshalb war Gott ziemlich stinkig über sie, hat den Turm zerstört, hat die anderen Sprachen gegeben, damit der Plan nicht realisiert wird. Er wollte sie zerstreuen. Gott hatte von Anfang an den Plan gehabt, dass die Israeliten in alle Welt gehen und nicht nur bei sich bleiben. Sendung war für Gott von Anfang an ganz wichtig. Nicht erst im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte. Kommen wir zurück zu den Zerstreuten aus der Apostelgeschichte. Wir haben eben gehört, wo sie hingingen, aber das war nicht alles. Zeig dir mal bitte die Karte. Sie gingen nicht nur von Jerusalem hinaus in die Nachbarschaft, sondern sie gingen nach Phönizien, der erste Kreis. Sie gingen hoch nach Antiochia und fuhren dann rüber nach Zypern. Das haben die Flüchtlinge gemacht. Die wurden zerstreut, danke dir, kannst ausmachen. Die wurden zerstreut und hatten Mut gehabt, auch in andere Gebiete, in andere Länder zu gehen, wo sie die gute Nachricht verkünden wollten. Es war nicht Paulus, der zuerst auf Zypern war, sondern die Zerstreuten, die Flüchtlinge. Sie waren zuerst in Antiochien und in Zypern. Später kam Barnabas, der von Jerusalem gesandt wurde, um zu gucken, was da abgeht, weil sie waren Heidengebieten. Müssen wir mal kontrollieren, was da abgeht, haben die in Jerusalem berichtet und sagten, Barnabas, du gehst da mal hin und guckst mal, ob alles richtig ist, was sie da machen. Und später hat Barnabas dann den Paulus aus Tarsus geholt und die ging auch nach Antiochien und nach Zypern. Aber zuerst waren es die Flüchtlinge, die von Saulus verfolgt wurden. Also ausmachen das Bild. Ich lese Apostelgeschichte 11, 19 bis 21. Die nun, welche sich zerstreut hatten seit der Verfolgung, die sich wegen Stephanus erhoben hatte, zogen bis nach Phönizien, Zypern, Antiochia und redeten das Wort zu niemand als nur zu Juden. Aha. Unter ihnen gab es aber einige Männer aus Zypern und Kyrene, die, als sie nach Antiochia kamen, zu den griechisch Sprechenden, also den Ungläubigen, redeten und ihnen das Evangelium von dem Herrn Jesus verkündeten. Und die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Die Zerstreuten waren also sehr erfolgreich mit ihrer Verkündigung. Sie waren gehorsam, sie gingen, wurden natürlich auch Gefahren ausgesetzt. Das Reisen, wie heute ist, war damals nicht so angenehm, einfach und behaglich. Hatten sicherlich zu wenig Geld gehabt und hatten bestimmt auch einige Angst gehabt, trotzdem taten sie es. Dieses Kyrene übrigens, das ist eine antike Stadt in Libyen. Das Antiochia, eine Stadt in der heutigen Türkei, war die Stadt im damaligen Syrien. Das Antiochia war keine kleine Vorstadt. Es war eine der größten Städte in der Umgebung, mit einer 500.000 Einwohner ungefähr. Es lebten dort Römer, es lebten dort Juden. Es gab dort auch eine große Gruppierung von Juden, die sich dort getroffen hatten. Es gab griechisch Sprechende, also es war eine ziemlich große Megastadt zu dieser Zeit. Und dort gingen sie hin. Was wissen wir über Antiochia? Was wisst ihr über Antiochia? Eins wissen wir auf jeden Fall. Das war die Stadt, wo zuerst Christen genannt wurden. Das Wort Christen, habe ich mal gestern untersucht, hat eine viel größere Bedeutung, als die meisten Menschen denken. Christi, Christus, der Gesalbte und das griechische Anhang, Anus, hat die Bedeutung von Nachfolger, von Sklave. Dieses Wort Anus wurde im Griechischen angehangen als Appendix, auch im Lateinischen, zum Beispiel ein Sklave von Caesar wurde Caesarnus genannt oder ein Anhänger des Herodes Herodunus. Also wir Christen sind Sklaven, wir sind Nachfolger, wir sind Anhänger des Messias, des Christus, die auch gehorchen, was er sagt und was er tut. Das ist der Christ und so wurden sie genannt. Das entstand erst dieses Wort in Antiochien. Nachfolger des Messias. Und nicht die Juden haben sie so genannt. Wir wissen nicht, welche Person die zuerst genannt haben. Es war auch nicht unbedingt ein lobenswerter Name, Nachfolger dieses Christus zu sein, zur damaligen Zeit. Weil er wurde ja abgelehnt. Die Leute sagten, dieser Christus ist ein Heretiker. Und wer ihm nachfolgt, der wurde selbst verfolgt. So wie wir eben gehört haben von Saulus, der sie vernichten wollte. Von Antiochia startete Paulus seine erste Missionsreise. Und in dieser Stadt, vor ungefähr 120 Jahren, lebten ca. 25% Christen. Erstaunlich, ne? 25% Christen lebten in dieser Stadt. Diese Wiege der Christenheit, Syrien, Türkei, auch Libanon, wie wir eben gehört haben, sogar in Libyen haben sich Christen getroffen. Die Wiege der Menschheit, und wir wissen, was aus all diesen Ländern heute geworden ist. Christen werden heute dort verfolgt. Die Menschen, die normalen Christen genannt worden sind, dort flüchten aus Syrien die Christen raus aus dem Land. Circa 6 Millionen Syrer sind aus dem Land geflüchtet in verschiedene Nachbarländer. 6 Millionen. Verfolgung gab es früher und ist auch heute noch bei den Christen. Christen wurden und werden immer verfolgt. Warum legt Gott nun so viel Wert auf Mission überhaupt? Warum ist das so wichtig für Gott? Im Römerbrief, Kapitel 10, Verse 12 bis 15 lesen wir einen ganz wichtigen Grund. Es ist ja kein Unterschied zwischen Juden und Griechen. Alle haben denselben Herrn, der reich ist für alle, die ihn anrufen. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie aber den anrufen, an den sie nicht geglaubt hatten, haben? Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Was geschrieben steht, wie lieblich sind die Füße derer, die Frieden verkündigen, die Gutes verkündigen. Wie sollen sie aber verkündigen, wenn sie nicht ausgesandt werden? Wenn wir hier bleiben, unsere Stühle wärmen und nur zu unserem Gottesdienst gehen, erfüllen wir nicht den Auftrag. Wir alle sind gesandt, das Evangelium zu verkünden, in die Nachbarschaft, auf dem Arbeitsplatz, in der Straße oder auf dem Schlossplatz, wie wir eben gesehen haben. Das ist unsere Aufgabe als Christen. Unsere Aufgabe ist nicht, die gute Nachricht für uns zu behalten, weil wir alleine gerettet sind. Unsere Aufgabe ist, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verkünden den Menschen, die die Nachricht noch nie gehört haben. Hier in dem Umkreis, glaube ich, haben viele die Nachricht schon mal gehört. Es wird aber weniger werden. Was für uns damals normal war, in der Schule Religionsunterricht zu hören über Jesus, wird heutzutage immer seltener. Ich denke, es wird irgendwann mal gar nicht mehr verkündigt in den Schulen und in den Elternhäusern so auch nicht mehr. Wie sollen dann die zukünftigen Kinder über Jesus erfahren, wenn wir ihnen nicht erzählen? Wenn wir die Botschaft nicht verkündigen in Indien, in China, in Malaysia und Stuttgart, wie sollen die Menschen dann von Jesus wissen? Das ist unsere hohe Priorität, unsere Aufgabe, von Jesus zu erzählen. Wenn wir es nicht tun, dann sind wir Egoisten. Dann wollen wir es für uns alleine behalten, die Nachricht. Und wenn jemand sagt, aber was ist, wenn ich ausgelacht werde? Was ist, wenn sie hinter meinem Rücken reden, meine Schulkameraden? Ja, was hat denn Jesus erlebt? Er wurde angespuckt, man hat ihn verhöhnt. Können wir dann sagen, wir sind besser? Können wir dann sagen, nee, das will ich nicht erleben? Ich kann euch versprechen, ihr werdet ausgelacht werden. Ich werde ausgelacht werden. Das kann ich euch versprechen. Aber das ist aber auch unsere Aufgabe, zu leiden. Wir werden leiden. So wie die Christen damals gelitten haben, die sich aber verstreut hatten und die gute Nachricht verkündet hatten, oder die Christen, die in diese Länder nicht aufgezählt habe, Iran, Afghanistan, verfolgt werden, so werden auch wir auf eine andere Art und Weise verfolgt. Zwar nicht körperlich, wir kommen wahrscheinlich hier nicht ins Gefängnis in Deutschland, aber man wird mindestens über uns lachen. Und das können wir doch ertragen, oder? Als ich damals meine Frau geheiratet hatte, hatte ich einen Traum, aber ich wollte nach China gehen. Ich wollte ein bisschen nah in China sein. Gott hat einen anderen Plan gehabt. Jetzt brauche ich nicht mehr nach China gehen, jetzt sind die Chinesen hier mitten unter uns. Und heute Mittag treffen wir uns auch wieder mit Chinesen, mindestens einmal die Woche, und verkünden das Wort, was Jesus getan hat. Wenn wir es nicht tun, wenn es die Steine tun, hat Jesus gesagt, wenn wir nicht von ihnen erzählen, ist ein Gleichnis, könnt ihr auch nachlesen, wenn es die Steine tun, wenn wir den Mund nicht aufmachen, irgendjemand wird den Mund aufmachen. Wir alle sind gesandt. Wir alle. Es gibt keine Ausreden, keine Ausflüchte. Wir alle haben die Aufgabe. Keiner kann sagen, ich bin zu dumm, ich bin nicht gebildet, ich kann nicht die Sprache. Wir hatten am Anfang diese junge Frau gesehen, wurde abgelehnt und trotzdem ging sie. Wenn du heute einen Ruf verspürst, dass du gesendet wirst von Gott, dass heute dir Gott das aufs Herz legt, bete mit Gott darüber, frage ihn, wo genau, was sein Plan ist. Bilde nicht erst eine Arbeitsgruppe, wo du mit anderen Leuten dich zusammentriffst und erstmal das ausdiskutierst, Budgetplanung machst, deine Reiseausrüstung vorbereitest. Geh. Geh einfach. Das Einfachste, geh hinaus zum Lidl an der Kasse und erzähl den Leuten, die hinter dir auch in derselben Schlange warten, über Jesus. Du hast so viele Möglichkeiten. Tu es auf einem Arbeitsplatz. Tu es bei deinem Nachbarn, den du vielleicht noch nie mit ihm geredet hast, den du gar nicht kennst. Es gibt so viele Möglichkeiten. Kurzfristeinsätze, Arbeitseinsätze, Fachkräfte werden gesucht. Du brauchst gar nur im Internet zu gucken oder den Missionswerken, was es alles für Möglichkeiten gibt. Wenn du einen Beruf gelernt hast als Zimmermann, kannst du vielleicht in Indien als Zimmermann arbeiten oder als Krankenschwester oder als Lehrer? Kannst deine weltliche Gabe, die Gott dir gegeben hat, einsetzen auf dem Missionsfeld? Es gibt so viele Möglichkeiten. In Römer 12,1 komme ich jetzt langsam zum Schluss. Steht, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. Wir gehören nicht mehr uns, wir gehören Jesus. Am Tag unserer Entscheidung, wo wir uns bekehrt haben, haben wir gesagt, mein Leben gehört dir. Haben wir das? Wir sind nicht mal Eigentümer unseres Lebens. Jesus kann über uns verfügen, wie er will. Das haben wir ihm gesagt. Jesus, mein Leben gehört dir. Dann hat er alle Anrechte über dir. Er kann dich hinschicken, wohin er will. Gott ist aber ein barmherziger Gott, ein liebender Gott, ein Gott, der dich kennt und dein Herz kennt. Und er wird natürlich darauf achten, für was du in der Lage bist, für was dein Herz schlägt. Für was dein Herz schlägt, ist eine ganz wichtige Sache. Und dann möchte ich auch uns gleich Hannah darüber erzählen. Auch ihr Herz schlägt für etwas. Und Hannah, komm doch mal kurz nach vorne. Erzähl doch mal, für was dein Herz schlägt.
Genau, der Frank hat mich gebeten, dass ich erzähle, ja, warum, oder was mich an Missionen begeistert und warum ich nach Indien gehen möchte. Genau, und das ist mir so im letzten Jahr ist mir das bewusst geworden, vor allem durch die Bibelstelle, die du schon vorgelesen hast in 1. Mose 12. Ich lese das nochmal vor. Der Herr sagte zu Abraham: Verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, sodass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Genau, also er ruft, fordert den Abraham auf, Gott, dass er sein Land verlässt, aber sagt ihm zu, dass er ihn segnen wird. Und er sagt ihm nicht nur seinen Segen zu und dass er eben Nachkommen haben wird und ein großes Volk, aus denen ein großes Volk entstehen wird, sondern auch, dass er ein Segen sein wird und dass er die anderen Menschen segnen wird. Genau, das ist mir bewusst geworden, dass dieser Segen, den wir empfangen und die Gnade und die Liebe, die wir erleben, dass das ganz eng damit zusammenhängt, das weiterzugeben, dass man es nicht trennen kann. Man empfängt den Segen und direkt dabei gibt man den Segen weiter und geht hinaus und kann erzählen, was man mit Gott erlebt hat und was in der Bibel steht, wie man Gott kennengelernt hat. Und da steht eben, alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet werden. Das heißt, Gott hatte damals schon den Plan und hat es den Leuten erzählt, dass er wirklich alle Völker, jedem einzelnen Menschen möchte er begegnen und segnen. Genau, das hat mich bewegt.
Vielen Dank, Hanna. Hannas Herz schlägt für Indien. Und sie geht jetzt nicht nach Bayern oder nach Dänemark. Indien ist ein anderes Pflaster. Eine multikulturelle Kultur mit verschiedenen Religionen. Und das wird eine spannende Reise. Du wirst ein Segen werden für die Inder. Und Gott wird dich auch reichlich segnen. Darauf kannst du dich verlassen. Und es ist schön, dass du mutig bist und den Weg gehst. Und das ist ein Beispiel von vielen, wie wir den Ruf Gottes folgen sollen. Vielleicht hast du schon einen Ruf bekommen, aber du bist vielleicht wie Jona und sagst, nee, das möchte ich nicht. Vielleicht hast du schon seit Jahren einen Ruf, vielleicht traust du dich aber nicht zu gehen. Oder du fürchtest, dass du es nicht kannst oder die Anforderungen nicht erfüllst. Aber wenn Gott ruft, dann geht er mit dir und du bist nicht alleine. Und ich möchte beten. Gott, ich bitte dich, wenn hier Menschen sind unter uns, Geschwister, Hörer, die es über MP3 hören, denen es vielleicht schon seit Jahren auf dem Herzen liegt zu gehen, denen du vielleicht auch schon gesagt hast, wohin sie gehen sollen, wo der Plan schon vielleicht auch schon fertig ist, bitte ich dich, dass du diesen Menschen Mut machst, Herr, und dass sie auch gehorsam sind, auf den Weg zu gehen. Und lass sie dieses Abenteuer mit dir erleben. Es wird ein spannendes Abenteuer sein, wo du von Jesus erzählen kannst. Ich bitte dich, Herr, dass du dieser Person jetzt Mut und Kraft gibst und Gehorsam aufzustehen und zu gehen. Und wo es vielleicht Menschen gibt, die gehen wollen, aber noch nicht genau wissen, wohin, bitte ich dich, Herr, dass du ihnen den Platz zeigst, wohin sie gehen sollen. Sei es in die Nachbarschaft, im Nachbarort oder auf dem Arbeitsplatz. Zeig ihnen, wo ihr Platz ist, wo du sie hinsendest. Helfe uns, helfe ihnen, ihren Willen von deinen Willen zu unterscheiden. Wir wollen gehorsam sein und deinen Willen folgen, Herr. Ich bitte dich jetzt, Herr, dass wenn hier Menschen die Predigt hören, so wie diese Frau, die nach China gegangen ist und durch eine Predigt ermutigt wurde, bitte ich dich auch jetzt, Herr, dass du durch das Wort, was du heute zu uns gesprochen hast, Menschen ermutigst, den Weg zu gehen in die Mission, in die Sendung, Herr, im Namen Jesus. Amen. Danke. Wir spielen noch ein Lied zum Abschluss und dann werde ich den Segen noch spielen.